Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen. Selbst Kino-King Knut Elstermann muss mal Urlaub machen und deshalb darf ich Sie heute 2 Stunden lang mit ins Kino nehmen. Ich erwarte viele spannende Gäste, zum Beispiel die wunderbare Schauspielerin Johanna Wokalek. Wir werden zum Filmfestival nach Locarno schalten. Wir werden aber auch noch weiter über den Tellerrand schauen und über ein Festival sprechen, das Blockbuster aus aller Welt nach Berlin holt. Es ist also angerichtet und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Hallo. Es gibt gerade einen Trend im Kino, alte Komödienhits neu aufzulegen. Ja, ich würde mal sagen, mit mal mehr, mal weniger großem Erfolg. Letzte Woche gab es die nackte Kanone. In dieser Woche eine Body-Switch-Komödie, die schon als doch moderner Klassiker gilt. Im Jahr 2003 war es Freaky, als Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan als Mutter und Tochter im Disney-Hit Freaky Friday Körper getauscht haben. Seit Donnerstag ist es noch freakier, denn da startet der zweite Teil, Freakier Friday, mit zwei Menschen mehr, die sich in diesen Körpertauschreigen einfügen. Anna Wollner ist jetzt bei mir, meine Kollegin, und hat den Film gesehen. Hallo Anna.
Hallo liebe Gesa.
Klingt kompliziert, also nochmal, wer tauscht da was mit wem?
Es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch nur auf dem Papier, denn auf der Leinwand in der Umsetzung kommt man relativ schnell rein in diesen generationsübergreifenden Körpertausch. Anna, wieder gespielt von Lindsay Lohan, und ihre Mutter Tess, gespielt wieder von Jamie Lee Curtis. Die landen in den Körpern von Annas Tochter Harper und der angehenden Stieftochter Lilly. Es sind also 3 Generationen. Die beiden Älteren sind auf einmal wieder im Körper von Teenagern. Und die beiden Teenager sind älter bzw. alt geworden.
Das sind keine Falten, das sind Krater. Sie hat das ganze Gesicht voller Krater.
Meine Handrücken sind ganz glatt.
Was für ein straffer Hintern.
Ich glaube, ich habe kurz gepinkelt.
Oh.
Mein Gesicht sieht aus wie eine alte Lederhandtasche, die draußen in der Sonne verrottet. Wieso? Wieso muss ich schon wieder pinkeln?
Ich bin noch unschlüssig, ob du gerade wirklich gelacht hast oder nicht.
Ich bin ratlos, sagen wir so.
Es ist schon grenzwertig, aber ich fand es wirklich extrem lustig, weil die beiden Teenager in den Körpern der Alten versuchen, die Ehe zwischen Anna im Körper der Jugend und Lillys Stiefvater zu verhindern und da schon der ein oder andere sehr komische Moment entsteht.
Und ich halte das für doch, wie gesagt, etwas grenzwertig. Du sagst, es funktioniert. Woran liegt das?
Das liegt vor allem an der Spielfreude von Jamie Lee Curtis und auch Lindsay Lohan. Die hat ja vor 22 Jahren mit dem Film vor allem versucht, ihrem Image als Kinderstar zu entkommen, was nicht ganz so geklappt hat. Und Curtis, die ist mittlerweile Oscar-Preisträgerin, die ist natürlich Horror-Ikone und Grand Dame von Hollywood und war, als die erste Idee aufkam, überhaupt eine Fortsetzung zu machen, tatsächlich Feuer und Flamme.
You know, don't judge a book by its cover.
Man sollte ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Ich denke, es ist ein universelles Thema, das von Herz, Familie, Humor und ein bisschen Magie handelt. Und ich glaube, deshalb hat es so lange Bestand. Und deshalb fühlte es sich überall, wo ich hinkam, wie ein Neustart an. Und natürlich musste Lindsay einfach eine 15-jährige Tochter haben, damit die beiden 15-jährigen Konflikte haben konnten und wir eine neue Runde starten konnten.
Ja, für diese Geschichte war dann einfach 22 Jahre Pause nötig, damit es überhaupt in Anführungsstrichen realistisch wirkt.
Und wie geht der Film mit diesem ja doch immensen Altersunterschied und diesen 3 Generationen um?
Mit Stil, kannst du gerne drüber lachen, und mit Witz und vor allem natürlich auch mit Selbstironie. Es ist eine Regisseurin, es ist ein weiblicher Cast, also es gibt Männer in Nebenrollen, es sind Produzentinnen, und Jamie Lee Curtis, sie hat im Gespräch mehrfach darauf hingewiesen, dass es ein Film ist, den vor allem Frauen zu verantworten haben, und das merkt man gerade in der Auseinandersetzung mit dem Alter und dem Altern vor laufender Kamera. Und Jamie Lee Curtis, sie spielt nach dem Körpertausch ja eine junge Frau, gerade mal 15, 16 Jahre alt, von Körperhaltung, Körpersprache und Mindset kann sie wirklich wunderbar aufdrehen, dass es Spaß macht, ihr dabei zuzusehen.
I had a lot more to do with the making fun of how old I am.
Ich habe mich viel mehr damit beschäftigt, mich über mein Alter lustig zu machen. Deshalb habe ich ganz gezielt die Autoren dazu ermutigt, sich darüber lustig zu machen, weil ich diesbezüglich keine Eitelkeit habe. Wirklich nicht. Selbst meine Lippen, wissen Sie, ich bin 66 Jahre alt. Ich hatte schon immer dünne Lippen, nie volle, geschwollene Lippen. Aber wissen Sie, wenn man älter wird, sieht man irgendwann aus wie eine Apfelpuppe. Mir ging es nicht um die Mode, die Klamotten. Mir ging es um Dinge wie, wo sind Ihre Lippen? Sie hat keine Lippen? Wo sind sie hin? Was ist mit ihnen passiert?
Das bringt eben diese Körperlichkeit in den Film und in ihr Spiel, die so großen Spaß machen, weil es eben auch eine Auseinandersetzung damit ist, was man in Hollywood nämlich eigentlich gar nicht darf, alt werden.
Mhm. Anna, bei Die nackte Kanone ist vielen ja wirklich das Lachen im Halse stecken geblieben. Du klingst in diesem Fall auf jeden Fall begeistert. Warum genau?
Also auf jeden Fall begeisterter als bei Der nackten Kanone, das stimmt. Mhm. Also Body Switch kann natürlich schnell albern werden. Es ist hier auch albern, aber es werden eben auch ernste Themen durchdiskutiert, wie eben älter werden. Was heißt Familie? Was heißt Wahlfamilie? Was ist eine Patchwork-Familie? Wie ist es überhaupt, erwachsen zu werden? Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der Film ist natürlich plump. Es fallen Sätze wie habt euch lieb. Da brauche ich nicht unbedingt einen Disney-Film für, um das zu wissen. Aber es gibt eben auch diese subversive Ebene und es ist natürlich auch total amerikanisch, kalifornisch, überdreht und leicht hysterisch. Alle sehen wahnsinnig gut aus, haben Geld und bis auf den Körpertausch eher Luxusprobleme. Es ist gut funktionierender Eskapismus, der zeigt, dass Familienkomödien eben doch noch funktionieren können.
Das sagt Anna Wollner über Freakier Friday. Seit Donnerstag läuft der Film im Kino. Tausend Dank dir.
Sehr gern.
Von Anna Wollner haben wir gerade eben gehört, dass Jamie Lee Curtis viel Freude an ihrer Rolle in Freakier Friday hatte. Durch diesen Body-Switch wieder mal ein junger Hüpfer sein. Wunderbar. Jamie Lee Curtis ist eine Ausnahmeschauspielerin in vielerlei Hinsicht, auch weil sie sich, das haben wir gerade auch gehört, um die Konventionen in Hollywood überhaupt nicht schert und weil sie zu ihrem Alter und ihren Falten steht. So eine Ausnahmeschauspielerin ist auch die Französin Valeria Bruno Tedeschi. Meistens verkörpert sie eigenwillige Frauen, Frauen, die wirklich ihr Ding durchziehen und dabei in Kauf nehmen, dass ihre Umgebung auf Abstand geht. Seit Donnerstag läuft ein neuer Film mit ihr in den Kinos, der heißt Was uns verbindet, ist von Karine Tardieu. Und in Frankreich hat das Werk bereits 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos gelockt. Unsere Filmexpertin Anke Lewecke weilt auch gerade in Frankreich und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Anke.
Hallo liebe Gesa.
Du bist im Grunde ja schon seit Jahren ein Fan von Valeria Bruno Tedeschi. Wie würdest du sagen, reiht sich denn diese neue Rolle in ihre Filmografie bisher ein?
Also mir ist sie zum ersten Mal aufgefallen, so Mitte der 90er Jahre. Da gab es ja die neue Regiebewegung in Frankreich, die Nouvelle Vague. Und da ging es eigentlich darum, dass die Regisseurinnen und Regisseure so die Lebensgefühle ihrer Generation aufgespürt haben. Und da hast du auf einmal in Paris ohne Perspektive gesehen. Paris jenseits der Sehenswürdigkeiten. Und der Star dieses Kino war eben Valeria Bruno Tedeschi. Und sie hat damals immer wieder so Rollen gespielt, wo man sagen könnte, dass sie stark und zerbrechlich ist. Aber irgendwann hat man über diese Attribute gar nicht mehr nachgedacht, weil sie so eine ganz eigene Wahrhaftigkeit in ihrem Spiel entwickelt hat. Und genauso ist es hier in dem neuen Film. Man könnte jetzt sagen, dass sie unabhängig ist oder verschroben, aber eigentlich ist sie alles zusammen und dann doch ganz sie selbst. Also sie spielt Sandra, eine Buchhändlerin, eine Frau, so Mitte 50, die gerne alleine lebt, ihren Liebhaber empfängt sie jeden Donnerstag, der darf aber nicht in ihr Schlafzimmer. Und eines Tages wird der Nachbarjunge bei ihr abgestellt, weil die Eltern müssen ins Krankenhaus, das zweite Baby kommt. Und dieser Junge findet Sandra ziemlich faszinierend und durchlöchert sie mit Fragen, wir können ja mal reinhören, wie diese.
Mhm. Warum wohnst du allein?
Ich lebe nicht allein, ich habe meine Bücher.
Bücher können aber nicht sprechen.
Das denkst du aber nur. Tja. Jedenfalls, als ich so alt war wie du, weißt du, da habe ich von vielem geträumt, aber nie vom Heiraten oder Kinderkriegen.
Ja. Ja, Gesa, du hörst es schon, diese Frau sucht die Augenhöhe des Kindes, erklärt sich, ne, macht nicht so, ja, dieses Baby oder Kinder, bla bla. Und dann ist es so, dass der Junge, der heißt Elliot, immer häufiger bei ihr sein wird, weil seine Mutter stirbt bei der Geburt. Sie passt dann auch auf das Neugeborene auf und der Vater klopft immer mal wieder an der Tür.
Okay, also dieser Topos, Mutter oder Vater, wirklich so ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich, den gibt's ja in vielen Filmen. Was würdest du sagen, welche Tonlage wählt die Regisseurin hier, Karine Tardieu?
Ja, ich bin dann immer wieder überrascht. überrascht, wie mit welcher Leichtigkeit Franzosen, Französinnen solche Stoffe einfach inszenieren können. Mhm. Also er hat auch sowas ein bisschen von der romantischen Komödie, so von der Musik her, und lässt die Figuren dann einfach mal zur Musik so eine Auszeit sich nehmen. Dann kann man ihnen so einfach bei den Tätigkeiten zuschauen. Der Film ist dann auch eingeteilt nach Kapiteln, und zwar immer nach den Altersangaben des Babys. 2 Wochen, 2 Monate, 6 Monate und so weiter. Mhm. Das ist auch ganz schön. Und er hat eben so eine erzählerische Offenheit und aber auch eine inhaltliche Offenheit, weil es geht ja um eine Wahlfamilie, die sehr fragil ist. Und da kommt dann noch der wahre Vater von Elliot hinzu, der bei dem er aufwächst, ist nur der Stiefvater. Dann kommt noch eine Kinderärztin dazu, in den sich der Vater, also der Witwer, jetzt verliebt. Und das Schöne ist, dass sie so versuchen, jenseits der klassischen Beziehungs- und Familienmodelle so mal zu gucken, was sie wirklich verbindet, und sind dabei offen. Also es kann sich auch Tag für Tag ändern. Und das geht alles so ein bisschen eben von dieser Sandra aus, weil die so eine eigenwillige Energie hat und sowieso immer guckt, was für sie stimmt.
Also das hört sich hochinteressant an. Also offenbar ja unterschiedlichste Modelle, die so mit der klassischen Familie und Beziehungsmodellen, wie wir sie so traditionell haben, wenig zu tun haben. Wird hier schon dann auch so eine Art Utopie gelebt und vielleicht auch erfolgreich gelebt?
Ja, das würde ich schon sagen. Und das Tolle ist, dass sie gar nicht verbalisiert werden muss. Mhm. Also, dass sie das einfach so ausprobieren. Und ich finde, diese Figur von Sandra hat auch wirklich was Mitreißendes. Also, weil wie sie lebt, das macht natürlich auch in manchen Momenten einsam. Also, sie steht, es wird viel gefeiert, auch in dem Film, manchmal so dann an der Seite und schaut sich alles an und schaut dann wieder so, was für sie stimmt. Und das ist dann einfach auch toll, wenn sie dann wieder auf die Kinder, auf den Vater, auf alle zugeht. Dann weiß man, dass das so, ja, so ein wahrer Moment ist, der wirklich, ich sag's jetzt mal ganz banal, aus dem Herzen kommt, Gesa.
Schön. Anke Lewecke über Karine Tardieus Film Was uns verbindet mit Valeria Bruno-Tedeschi in der Hauptrolle. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich würde sagen, jetzt wieder zurück in die Ferien. Husch, liebe Anke.
Mach's gut. Ja, à la prochaine.
À la prochaine. Bye, bye. Tschüss. Zeit für einen Blick in die Schweiz, genauer gesagt an den Lago Maggiore, wo derzeit das 78. internationale Filmfestival stattfindet. Die ersten Festivaltage sind schon rum und wie immer mischt sich vor Ort, so stelle ich es mir wenigstens vor, so allerlei Angenehmes. Also ich stelle mir da diese Bergsteigerluft vor, den Duft nach gutem Espresso, große Stars, kleine Filmperlen und dann aber auch einfach immer diese Sonne, die sich da im Lago Maggiore spiegelt. Zeit uns mal so ein kleines Update geben zu lassen, wie es wirklich aussieht, was bisher geschah. Unser Filmkritiker Patrick Wielinski, der hat das große Glück, genau jetzt in Locarno weilen zu dürfen. Hallo und buongiorno.
Hallo, buongiorno, Gesa.
Ja, Mensch, wie ist die Stimmung? Also würdest du sagen, business as usual, oder spürst du in diesem Jahr irgendeine ganz besondere Atmosphäre?
Naja, auf den ersten Blick ist das schon hier typisch lässig Locarno. Man trägt Leinen statt Smoking, man trinkt Spritz statt Champagner. Mhm. Aber das Festival ist eben auch politischer geworden. Jonah Nazzaro, der künstlerische Leiter, der hat schon bei der Eröffnung eine kämpferische Rede gehalten mit einem lauten Aufruf zum sofortigen Waffenstillstand in Gaza, was die über 6000 Zuschauer auf der Piazza Grande gefeiert haben. Es ist also, es sind sehr politisch aufgeladene Tage hier in Locarno mit Demonstrationen zum einen und hitzigen Debatten, und das trotz Sonne, See und ja, Sommerferien. Mhm.
Ja, und auch der erste Star hat sich schon blicken lassen. Emma Thompson, nämlich die zweifache Oscar-Preisträgerin, bedankte sich in ziemlich gutem Italienisch für die Ehrung.
Ma sono studente, allora provo qualche parole in italiano, perché senza...
Also wirklich nicht schlecht. Der Festivalleiter Gianno Nazzaro, der hat die Britin eingeladen, weil er ihren Stil so schätzt.
Ich finde, dass Emma Thompson gleichzeitig die Verkörperung einer britischen Tradition ist, aber trotzdem sie weiterbringt auf eine ganz persönliche und tiefe Art.
Wie hat sich Emma Thompson in Locarno sonst präsentiert? Also sie hat auch einen neuen Film im Gepäck, oder?
Ja, genau. Aber zuerst wurde sie wirklich gefeiert als Schauspielerin, als sehr intelligente Drehbuchautorin, aber auch als politische Figur. Sie war ja in den letzten Jahren sehr aktiv in Sachen Frauenrechte. Aber sie ist ja vor allem eine begnadete Schauspielerin, die irgendwie diese Shakespeare- und Jane Austen-Tradition mit der amerikanischen Rom-Com-Tradition verbinden kann. Aber ich hatte das Gefühl, sie geht mittlerweile auch weiter an Grenzen. Erstaunlich ist das eben in ihrem neuen Film The Death of Winter zu sehen. Da spielt sie eine alte Witwe, die die Asche ihres Ehemanns in einen See streuen will, aber auf dem Weg dorthin wird sie Zeugin einer Entführung und sie beschließt aus dem Nichts heraus, dieses entführte Mädchen zu retten, ganz allein, mitten in einem heftigen Blizzard, irgendwo im Hinterland von Minnesota. Und das wirkt erstmal alles wie ein klassisches B-Movie, irgendwo angesiedelt zwischen Fargo oder Gloria von John Cassavetes. Mhm. Doch dann geht es echt ans Eingemachte. Thompson näht sich eine Schusswunde mit einem Angelhaken zu, schießt zurück, wird bedroht, alles sehr körperlich und gewalttätig. Und das spielt sie aber alles mit einer gewissen Würde. Und das hat mich am Ende mehr interessiert, als vielleicht der dann doch sehr dünne Plot des Films.
Das britische Kino, das kommt auch in diesem Jahr sehr zur Geltung. Und zwar gibt es die Retrospektive Great Expectations und die widmet sich vor allem dem britischen Nachkriegskino. Was zeigt Locarno da? Also was will das Festival vielleicht auch mit dieser Werkschau erzählen?
Also man sieht keine Hugh Grant-Romantik und auch keine Royals in dieser Retrospektive. Es geht mehr so um Working-Class-Konflikte, um Anti-Imperialismus-Geschichten. Denn die Retrospektive wirft einen Blick in die Psyche der britischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja ein Land, das arm war, pleite, kein Empire mehr. Und das anders als die Amerikaner den Sieg über Hitler-Deutschland nicht feiern konnte, sondern sehr darunter gelitten hat. Und diese Filme dieser Zeit, die zeigen das. Da sind viele Film-Noirs dabei. Man fragt, was ist überhaupt britische Identität noch? Zum Beispiel in dem sehr schönen Film I Know Where I'm Going von Emmerich Pressburger über eine Frau, die ganz genau weiß, wie der Titel sagt, wo sie hin will. Sie will nämlich einen reichen Mann heiraten auf einer schottischen Insel. Der wartet auf sie, aber ein Sturm verhindert ihre Überfahrt und dann verliebt sie sich in einen armen Soldaten. Und das ist dann eben auch eine schöne Parabel auf die Orientierungslosigkeit der britischen Gesellschaft, die sich auch heute übrigens nach dem Brexit fragt, wohin wollen wir eigentlich?
Spannend. Ja, Stichwort politische Stimmung. Die spielt ja auch in diesem Jahr im Wettbewerb eine große Rolle. Festivalleiter Giona Nazzaro hat das ziemlich klar formuliert.
Wir haben ganz bewusst versucht, unsere Zeit und die Komplexitäten anzusprechen durch die Autonomie der Filmform, die nicht einfache Antworten liefern. Es sind ganz persönliche Werke, die sich auch mit den Widersprüchen der Menschen, die diese Filme gemacht haben, auseinandersetzen. Und es sind auch feinfühlige Werke.
Patrick, was würdest du sagen, wie spiegelt sich das in den bisher gezeigten Filmen wider? Also gibt es da vielleicht auch ein Thema, das wirklich besonders heraussticht?
Ja, also in vielen Filmen geht es um Gewalt und um den Versuch, aus einem harten Alltag zu entkommen. Und das ist sehr konkret in den Filmen aus dem Nahen Osten an den ersten Tagen zu sehen gewesen. Erwähnenswert ist da vielleicht With Hassan in Gaza des libanesischen Regisseurs Kamal al-Jafari. Er rekonstruiert aus alten DV-Kassetten eine alte Reise von ihm durch Gaza im Jahr 2001. Und das ist ein Roadtrip durch ein Land, das es eben so nicht mehr gibt. Ja? Und so wird sein ganz persönliches Archiv mit seinen Privataufnahmen zum Zeugnis einer Welt, die wir einfach nicht mehr sehen werden. Und die Leinwand wirkt zum Bewahrer so einer kollektiven Erinnerung. Aha. Das ist hochpolitisch, sehr dokumentarisch gedacht. Und alle Filme reden davon, dass es sehr schwer ist, aus einer gewaltvollen Situation alleine herauszukommen. Es braucht dann immer die Hilfe vom anderen. Die Frage ist, kommt diese Hilfe? Und wenn ja, woher?
Aha. Nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt schon so eine Art Heimspiel für zwei bekannte Gesichter, Elsa Kremsauer und Levin Peter, zuletzt mit Dreaming Dogs im Kino. Jetzt also mit ihrem ersten Spielfilm White Snail im Wettbewerb. Was ist das für ein Film? Wie schlagen sich Kremser und Peter mit ihrem Spielfilmdebüt hier im Wettbewerb?
Ja, die sind sehr stark dabei. Das ist einer der großen Favoriten hier erstmal der ersten Tage. Der Film nimmt uns mit nach Belarus und erzählt von zwei einsamen Herzen, die sich in einer Welt begegnen, die sie komplett ausgrenzt. Da ist ein junges, angehendes Model, Mascha, die hat eigentlich keine beruflichen Perspektiven. Der Vater ist nach Polen ausgewandert, sie will aber nicht mit. Sie flirtet mit dem Tod und dann trifft sie auf Mischa, einen Leichenhausarbeiter, der nebenbei malt, so groteske, riesige Gemälde, inspiriert von seiner Arbeit. Und diese Faszination für das Düstere überträgt sich auch auf die Bildsprache des Films, die dem Team übrigens einiges abverlangt hat, wie Levin Peter in Locarno erzählt hat. Hören wir mal rein.
Wir haben selber für die Vorbereitung des Films an zwei Orten sehr viel Zeit verbracht, mehr als uns lieb war. In Modelschulen und in Leichenhallen. Mhm. Wir wussten irgendwann, wir müssen selber mal in einer Leichenhalle arbeiten, um diesen Film machen zu können. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen für ein Praktikum mit dem Kameramann zusammen und waren über eine Woche in der Leichenhalle, in der wir auch gedreht haben, selbst involviert.
Und es ist natürlich ergreifend zu sehen, wie der Mascha und Mischa sich langsam annähern. Übrigens, der Maler, der den Mischa auch spielt, ist in Locarno und stellt seine Werke aus. Und sie zeigen auch nochmal die Grenzen des Außenseitertums in einem Regime wie Belarus.
Spannend. Und vielleicht doch nochmal so diese Abschlussfrage, wenn du dir das Programm für die nächsten Tage anschaust, was sind dann deine Highlights? Worauf dürfen wir uns da vielleicht auch freuen?
Na, wir warten auf den Berlinale-Gewinner aus Rumänien, Radu Jude, der seinen neuesten Film zeigt, Dracula, ein dreistündiger Episodenfilm über Dracula und seine mediale Aufarbeitung. Das Spannende an dem Projekt ist, die meisten Filme über Dracula kommen ja nie aus Rumänien. Das ist ja eine Projektionsfläche für uns aus dem Westen auf Rumänien. Und hier kommt er jetzt mal und erzählt euch mal was von Dracula. Darauf freuen wir uns schon alle. Jackie Chan kommt heute auf die Piazza Grande. Da freue ich mich ganz besonders. Die Fans sind hier schon ganz aus dem Häuschen. Also für Stars und Filme ist gesorgt. Und wem das alles immer noch nicht gefällt, der kann ja immer noch raus aus dem Kino und in den See springen.
Super. Hey, dann wünschen wir dir noch ein paar richtig schöne Filme und überhaupt eine gute Zeit. Patrick Wilinski mit Eindrücken vom Filmfest Locarno. Herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
Der Film, über den wir jetzt sprechen, der nimmt uns mit in einen heißen Sommer, in eine echt ländliche Gegend, in der die Bauernhöfe nicht gut dastehen, also in dem eigentlich die Bauernhöfe im steilen Sinkflug begriffen sind. Die Kühe geben in diesem Sommer weniger Milch, die Alpaka-Farm läuft auch nicht mehr so richtig gülden. Nur eigentlich die Omas Tomaten. Das ist eigentlich das Einzige, was in diesem Sommer noch so richtig, richtig lecker schmeckt und richtig gut wächst. Milch ins Feuer, so heißt der Film, über den wir jetzt sprechen. Ein sehr besonderer, ein atmosphärisch extrem dichter Film. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Regisseurin Justine Bauer. Hallo.
Hallo.
Und ich begrüße eine der Darstellerinnen, nämlich die Schauspielerin Johanna Wokalek. Wie schön, dass ihr beide hier seid. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, also dieser Film spielt in der Jetztzeit und es ist der Abschlussfilm, Justine, an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz nochmal schildern, wie bist du auf dieses ja doch für Berliner Augen erstmal sehr abseitige Thema gekommen?
Ja, so Abschlussfilme sind ja oft so was, womit so Herkunft zu tun hat. Und weil ich selber auch von einer Straußenfarm komme in Baden-Württemberg, in Hohenlohe, wo wir auch gedreht haben. Deshalb habe ich mich immer gefragt, wo sind denn im Spielfilm die Bäuerinnen, weil die ganz, ganz selten in Spielfilmen vorkommen. Und deshalb habe ich die dann geschrieben für meinen Spielfilm.
Und wie seid ihr beide dann zusammengekommen? Also du hast dann von dem Projekt gehört oder kanntet ihr euch schon vorher? Warum hast du dich entschieden, damit zu machen, Johanna?
Also Justine hatte mich angeschrieben über die Agentur. Und ihr Anschreiben hatte irgendwie was sehr Besonderes und auch Dringliches in ihrem Wunsch, dass sie sich wünscht, dass ich da mitspiele. Und abseits davon hat sie mir natürlich auch angehängt, was sie schon alles gemacht hat. Justine hat ja in Kunsthochschule in Leipzig studiert und dann eben Kunst und sie dann weiter Film in Köln. Und sie war auch, was ich toll fand, in Alaska und hat mit Schlittenhunden gearbeitet. Sie hat schon eine Kurzgeschichte geschrieben, auf der auch dieses Drehbuch basiert. Und ich fand diese Vielfältigkeit des Erlebten schon in ihrer Biografie sehr spannend und das hat mich dann sehr neugierig gemacht, Justine kennenzulernen.
Ja, und das spielt jetzt also alles, hast du gerade erzählt, Justine, auf dem Land, also genauer gesagt im Nordosten Baden-Württembergs in der Region Hohenlohe. Da lernen wir drei Generationen von Bäuerinnen kennen, aber ja, im Mittelpunkt steht eigentlich Katinka. Das ist eine junge Frau, die davon träumt, eben den Hof der Eltern zu übernehmen. Das ist ja so ein Privileg, was eigentlich immer nur den Boys gebührt. Und das wirklich Besondere ist ja, dass Johanna, du eine der ganz wenigen echten Profi-Schauspielerinnen hier am Set bist. Ihr habt wirklich Laiendarstellerinnen auch aus der Region gecastet und gerade bei dieser Katinka ist das ja ein totaler Glücksgriff. Ihr müsst nochmal schildern, wie ihr Katinka gefunden habt, wie überhaupt dieses Casting ablief.
Ja, ich habe, weil ich eben diesen Dialekt, der Film ist in Dialekt, in diesem Hohenlohisch, und dann habe ich natürlich auch Schauspielerinnen gebraucht, die diesen Dialekt noch sprechen. Dann habe ich es im Hohenloher Tagblatt, das ist unsere Regionalzeitung dort, habe ich es ausgeschrieben. Dann haben sich 40 junge Frauen gemeldet und davon konnten aber 20 diesen Dialekt gar nicht mehr sprechen.
Ah, spannend, echt?
Ja, ja, die wollten einfach nur im Spielfilm oder im Film dabei sein. Und dadurch hat das sich dann schon ein bisschen verringert, die Möglichkeiten. Und Caroline hat sich so ganz mit nur so einem Foto von ihrem Personalausweis beworben, weil sie gar nicht damals so ein richtiges Foto von sich hatte.
Sehr schön.
Genau.
Du musst nochmal sagen, Caroline heißt mit vollem Namen?
Caroline Notacker.
Ja, Caroline Notacker, genau. Und sie ist eben eine von diesen jungen Frauen, die ihre Sache sagenhaft gut machen. Dieses Leben zwischen diesem anpacken wollen, anpacken müssen, aber eigentlich auch immer subkutan von so einem anderen Leben träumen. Ich finde, das wird total schön in diesem Bild klar, dass sie immer alle Badeklamotten unter ihren eigentlichen Sachen tragen, in der Hoffnung, dass sie immer irgendwie doch noch eine Gelegenheit finden, mal so ganz kurz ins Wasser zu springen. Justine, du hast gerade erzählt, dass du auf so einer Straußenfarm aufgewachsen bist. Sind wirklich viele von deinen Erfahrungen dort in diesen Film eingeflossen? Und wenn ja, welche?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass es so eine lebenslange Recherche war, auf jeden Fall. Und dass ich die Region gut kenne, dass ich das Leben auf dem Land gut kenne. Und dass das dann alles, was man so erlebt hat oder gehört hat, dass das dann so eine verdichtete Geschichte sein sollte, dass dann das Drehbuch geworden ist.
Wir können vielleicht mal einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt hören, um auch noch mal akustisch so ein bisschen vielleicht eine Vorstellung zu kriegen.
Katinka hat schon von Kloi auf Bayre werden wollen. Eine Bayre, wie ihre Oma und ihre Mutter. Und genauso wie alle anderen Generationen vor ihr auch. Aber ihre Mutter hat schon immer gesagt, dass sie mit ihrem Leben etwas anders anfangen soll, weil sich die Landwirtschaft in Deutschland eh schon seit Jahren nicht mehr rentiert.
Also da hört man diesen Wahnsinnsdialekt. Ich glaube, es ist alemannisch, richtig?
Nee, Hohenlohisch.
Hohenlohisch ist ein richtig eigener Dialekt.
Genau, das, was Johanna spricht, ist alemannisch.
Ah, ja. Das haben meine feinen Öhrchen überhaupt nicht richtig unterscheiden können. Genau, also eine Wahnsinnsleistung, Johanna, dir da auch diesen Dialekt drauf zu schaffen. Vielleicht erstmal aber nochmal die Frage, warum diese Entscheidung, unbedingt den Dialekt beibehalten zu wollen?
Ich dachte, dass es auf jeden Fall realistischer wirkt und weil das eben auch der Dialekt ist, mit dem ich aufgewachsen bin und weil mich das beschäftigt, wie Dialekte aussterben, wie die weniger gesprochen werden, wie aber dieser Dialekt auch so stark mit diesem ländlichen Leben zusammenhängt und das auch mit den Emotionen, wie man die ausdrückt, das ist wie so eine eigene Sprache, wie man mit dem Leben umgeht.
Und war das eine große Schwierigkeit, Johanna Wokalek, sich ja wenigstens dieses Normannisch draufzuschaffen? Ist das leichter als das Hohenlohische?
Alemannisch. Normannisch wäre nochmal. Normannisch, da wäre, glaube ich, nochmal was anderes.
Nein,
also ich bin ja im. Ich bin in Freiburg aufgewachsen, okay, und kenne den Schwarzwald, mhm, und habe auch Kindheitserinnerungen an das Alemannische, also an den Klang und an die Melodie. Und Justine wollte ja, dass ich auch einen Dialekt spreche, eben wollte bewusst, dass die Mädels, sagt sie, müssen immer weg, heiraten dann woanders ein, und deswegen passt das eben, dass ich auch diesen anderen Dialekt spreche. Und ich hatte aber jemanden, die hat mir das auf Band gesprochen und ich habe das dann geübt und wieder aufgenommen, Justine geschickt, und so haben wir uns daran getastet.
Sehr schön. Den Spruch Öl ins Feuer kippen, den kennen wir alle im Zuge der großen Bauernproteste haben Landwirtinnen, Landwirte immer wieder sehr publikumswirksam Milch weggekippt oder eben auch verbrannt, um auf ihre kritische Situation aufmerksam zu machen. Milch ins Feuer, so heißt ein neuer, sehr besonderer Spielfilm, ein Filmdrama, über das wir nach wie vor sprechen. Und dazu sind die Regisseurin Justine Bauer und die Schauspielerin Johanna Wokalek bei mir. Hallo nochmal.
Hallo.
Genau, also dieser Film ist, haben wir schon gesagt, ein Abschlussfilm an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und er ist auch deshalb eben so besonders, weil alle Personen Hohenlohisch sprechen, diesen nord-baden-württembergischen Dialekt. Gerade als die Musik lief, habe ich gestanden, dass ich überhaupt nicht alles wirklich also nachvollziehen konnte, weil ich wirklich nicht kapiert hatte, dass der Film natürlich auch Untertitel hat. Und das war mir entgangen, als ich ihn gesehen habe, dass man das Ganze einfach dazu einstellen kann. Trotzdem ist ja das irgendwie auch ein Wagnis, so ein Film von vornherein in einer Mundart zu konzipieren. Wie nimmst du, Justine, das wahr? Also ist das ein großes Hindernis? Also natürlich macht es die Geschichte viel authentischer und lässt es auch diesen Laiendarstellerinnen natürlich wahrscheinlich auch nochmal, macht es ihnen möglich, noch natürlicher zu sein, sich noch natürlicher in diesem Habitat zu bewegen. Ja. Aber merkst du auch, dass es vielleicht viele so ein bisschen so abschreckt oder so eine Scheu gibt?
Am Anfang gab es klar so Leute, die gesagt haben, ja, man muss einen Film auf jeden Fall auf Hochdeutsch machen, weil dann sonst niemand sehen will. Und ich habe mir aber gedacht, ja, man macht einen Film ja auch nicht nur für Deutschland, sondern fürs Ausland. Und sobald es ins Ausland geht, brauchen die Menschen eh Untertitel. Und dann war das für mich eh gar keine so lange Entscheidung. Ich wollte einfach diesen Dialekt haben. Und jetzt gibt es Untertitel und... Ja, ich glaube, es gibt so, meine Mama ist skeptisch, weil sie findet, dass die Untertitel das Bild kaputt machen.
Ja, klar.
Aber man braucht die trotzdem natürlich, dass man das versteht, weil man halt so Bäuerin will man halt auch nicht, weil sie eh so oft missverstanden werden, will man die auch nicht so dann rausstellen in die Öffentlichkeit und sie missverstanden sein lassen, auch in dem, was sie sagen. Genau, aber für mich war das... Für mich war es halt wichtig, dass es so ist und wer dann da nicht sehen will, dann ist es halt so.
Das leuchtet mir sofort ein. Johanna, du bist die Mutter. Also wir haben schon gesprochen über diese jungen, sehr ja einfach lebendigen jungen Bäuerinnen, deren Alltag ja hier auch so gezeigt wird. Wie hast du dich dieser Mutterrolle angenähert? Was hat die eigentlich vielleicht auch als Role Model für eine Funktion?
Ich glaube, dass, also da habe ich mit Justine drüber gesprochen, dass sie jemand ist, die vielleicht sich doch auch ein bisschen was anderes gewünscht hätte im Leben und auch, glaube ich, ja eben darauf einwirkt, dass die Tochter vielleicht nicht unbedingt Bäuerin wird. Das heißt, sie ist jemand, die dahin gezogen ist, da eingeheiratet hat in den Hof und aber eben auch schon auch wieder wie so ein bisschen den Ausbruch in ein anderes Leben zeigt oder personifiziert.
Ja, es geht irgendwie doch auch alles so ein bisschen in eine Richtung, die mehr Freiheit, ein vielleicht auch größeres Matriarchat suggeriert. Es gibt eine wahnsinnig starke Szene, da wird ein Alpaka-Männlein kastriert und diese jungen Frauen, man hat so richtig den Eindruck, die empfinden so eine Art Genugtuung, dass es jetzt wenigstens diesem männlichen Exemplar mal so an den Kragen geht. Was für Überlegungen haben eine Rolle gespielt, wie du die wenigen Männer in dem Film konzipierst?
Das war bei mir so ein Spiel mit den Rollen, die Frauen ganz oft im Film haben. Und ich erkläre das immer am liebsten mit so einem Zitat. Oder wie ein Junge, das nach dem Screening mal gesagt hat, auf einem Festival für Jugendliche, als er nach den Männerrollen gefragt wurde. Und er hat dann gesagt, ja, ich fand er jetzt nicht so gut, weil es gab nicht so viele Männer. Und einer davon war dumm, der andere hat sich aufgehängt und der dritte Mann war nackt. Und das ist dann so, hat er halt so anhand von einem Film begriffen schon. Total. Und beschreiben können, was mit Frauen immer passiert ist in Filmen.
Sehr schön, ja, sehr, sehr stark. Und genau, also die sind auch fantastisch gecastet, muss man einfach sagen. Ja. Auch es gibt dann noch diese zwei ganz kleine Mädels, die immer schon so leicht verschmitzt auch dann wiederum für so eine neue Generation stehen, die da irgendwie heranwächst und sehr, sehr viel Hoffnung macht. Wie haben eigentlich die Leute im Ort, beziehungsweise auch die Schauspielerinnen, die Laien, die da jetzt mitgemacht haben, wie hat denen der Film gefallen?
Ja, zum Glück gut. Die waren alle ganz begeistert. Und das ist, glaube ich, so schön, weil wir doch so ein bisschen so einen Arthouse-Film gemacht haben und die gar nicht so oft ins Kino gehen. Die Hauptdarstellerin war vielleicht so 4-mal im Leben im Kino, aber Milch ins Feuer hat sie jetzt schon 10-mal gesehen und findet es immer noch nicht langweilig.
Sehr schön. Ja, Milch ins Feuer, ein extrem, wie ich finde, stimmiger und kitschfreier Film über das Leben, den Alltag und die Träume von drei Frauengenerationen auf dem Land. Justine Bauer ist die Regisseurin, Johanna Wokalek, eine der wenigen, ja wirklich Profi-Schauspielerinnen im Ensemble. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Besuch.
Merci. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass ich jetzt nicht alleine hier im Studio bin. Das Humboldt-Forum, im Volksmund noch besser als Stadtschloss bekannt, lädt nämlich dieser Tage zu einem ganz besonderen Open-Air-Festival ein. Box Office Around the World 2025. Das Besondere hier ist, hier werden echte Kassenschlager, wirkliche Blockbuster aus fernen Ländern gezeigt. Also Filme, die in ihrer Heimat das Publikum begeistern, aber hierzulande noch weitgehend unbekannt sind. Das ist eine einzigartige Gelegenheit zu entdecken, was die Menschen in Ho Chi Minh-Stadt, in Rio, in Bangkok bewegt. Und Dorothee Wenner, die kuratiert dieses Festival und ist jetzt mein Gast. Hallo Dorothee, wie schön.
Hallo.
Genau, also dieses Festival zeigt Filme, die wirklich Kassenschlager sind. Keine raren Arthouse-Perlen. Was ist die zentrale Idee? Warum?
Also ich habe mich immer schon gefragt, wieso eigentlich Film nicht genutzt wird, um in Kontakt zu kommen mit Regionen der Welt, in die man reisen kann, wenn man privilegiert ist, aber zum Beispiel Vietnam. Viele waren ja noch nicht da. Andererseits haben wir hier in Berlin ja eine sehr, sehr große vietnamesische Gemeinde und kriegen eigentlich relativ wenig mit. Mhm. Also Vietnam ist nicht in den Nachrichten, genauso wenig wie Nigeria. Und da war eben die Idee zu versuchen, über Filme, die da so eine Welle geschlagen haben in den Ländern, ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht nur für die Communities, sondern Communities kommen ins Gespräch mit Berlinern und Berlinerinnen aus aller Welt.
Wenn wir hören Kassenschlager, dann haben wir natürlich sofort so Bilder im Kopf, dass es bestimmte Kriterien geben muss, die dafür sorgen, dass die wirklich an der Kasse funktionieren, dass sie schlagkräftig sind. Also hier in Deutschland funktionieren Komödien einfach an der Kasse sehr, sehr gut. Kann man zum Beispiel das auch so für die Filme sagen, die ihr jetzt zeigt? Also funktionieren die vielleicht nach ganz anderen Kriterien als Erfolgskino in Deutschland?
Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was so einen Spaß macht dabei, dieses Unberechenbare. Die meisten Leute, Filmschaffende, Produzenten, Produzentinnen, die wollen ja Kassenschlager machen. Also irgendwas nicht nur im Sinne von viel Geld verdienen, kann auch eine große Rolle spielen, aber was viele Leute sich angucken wollen. Das lässt sich ja aber nur begrenzt planen. Das ist, wenn man nicht Marvel ist und die Hälfte des Budgets ausgibt für Werbung, ja, sondern wenn man versucht, drüber nachzudenken, was könnte denn Leuten gefallen. Und das ist tatsächlich was komplett Unterschiedliches, ob man jetzt mit indischem Kino zu tun hat oder mit nigerianischem oder argentinischem. Und dieses Nichtplanbare und herauszufinden nachher, warum hat das so einen Klick gemacht, das ist ja was für uns so der Kick ist und was eigentlich am meisten Spaß macht.
Aber sind diese Filme so, weiß ich, universell verständlich, vielleicht auch lustig, dass sie vor jedem Publikum funktionieren?
Ja, man muss sich vielleicht bei so ein paar Sachen ein bisschen drauf einlassen, aber wir haben ja bei diesem Format sogenannte Filmtalks vor den Screenings. Also es ist ja Sommer und vor 9 Uhr kann man nicht wirklich gut was sehen auf der Leinwand. Und deswegen machen wir nicht das berühmte Q&A nach dem Film mit den Regisseuren, sondern wir machen das vorher.
Sehr sinnvoll.
Mit Leuten, die ein bisschen sowas machen wie unpädagogisch und ohne die Geschichte zu spoilern, so ein bisschen den Blick oder die Augen öffnen für bestimmte Besonderheiten. Also ich nehme mal zum Beispiel unser indischer Film dieses Jahr. Da geht es um so eine aufsässige Brahmanentochter, die sich während der Schulzeit in einen jungen Mann aus einer anderen Kaste verliebt und die Eltern und so weiter versuchen, das zu verhindern. Und da haben wir zum Beispiel eingeladen Shamila Samand, die ist Künstlerin im Moment in Stuttgart, in Schloss Solitude, selbst Brahmanentochter, selbst auch so ein bisschen aufsässig. Und die erzählt uns vor dem Film, welche Rolle das Kastenwesen zum Beispiel heute in Indien noch spielt. Das ist nämlich so relevant und beeinflusst jede Liebesgeschichte in einem Ausmaß, wie man das vielleicht nicht weiß, wenn man noch nie in Indien war.
Super, also das ist ja auch eine tolle Fügung, dass ihr sie da gefunden habt und da, dass sie da mitmachen kann und will. Ich habe noch eine allerletzte Frage zu diesem Phänomen Erfolg beziehungsweise auch Dramaturgie. Also wir haben ja hier so auch gelernt, dass eigentlich alle Geschichten, die wirklich funktionieren, von der Bibel über große Epen, eigentlich alle nach diesem Heldenreiseprinzip funktionieren. Lässt sich das denn wenigstens auch bei diesen Filmen so bestätigen? Also würdest du sagen, ja, auch die funktionieren wirklich alle nach diesem Prinzip?
Nein.
Oh, nein, überhaupt nicht. Also wir haben ganz unterschiedliche Formen. Also zum Beispiel unser thailändischer Film, das ist ein Remake von einem taiwanesischen Film, aber mit interessanter Übersetzung. Also da könnte man eine ganze filmwissenschaftliche Arbeit über die Unterschiede zwischen Vietnam und zwischen Thailand und Taiwan ausrichten. Aber das eigentlich Interessante ist, wie über diese Reise erzählt wird, was sich verändert in der Familie, in der Wahrnehmung von einem schwulen Sohn. Mhm. Warum der, als er gestorben ist, so unruhig gestorben ist, dass die Großmutter versucht, ihn mit einer Geisterhochzeit zu bewegen. Mhm. Und man macht diese Reise, wo man merkt, auf einmal alle erleben plötzlich eine Bewusstseinserweiterung auf so eine interessante Art und Weise. Und da haben wir zum Beispiel zwei Leute eingeladen, Popo Fan und Nick. Das sind Leute, die sich gut auskennen über die Unterschiede zwischen Queer Culture in ihren asiatischen Ländern, in Thailand, China und bei uns. Und darüber zu reden, wie wird was wahrgenommen? Wo verschiebt sich gerade was? Also da ist Thailand ja sowieso interessant, weil das so ein Mekka geworden ist für die Queer Community, weil ein Mitglied des Königshaus auch queer-lesbisch ist. Und darüber zu sehen, wie sich irgendwie so eine ganze Gesellschaft bewegt, das ist interessant und das ist alles andere als eine Heldenreise.
Spannend. Ja, ich finde so schön auch diesen Ansatz, das hast du ja auch schon anklingen lassen in diesen Einführungen, diesen Thematic Spotlights, die es da also immer gibt, dass es sehr, sehr niedrigschwellig ist, dass wirklich jeder eingeladen ist. Und das findet ja auch statt in diesem wirklich malerischen Schlüterhof des Humboldt-Forums. Man kann dann gegen dieses Stadtschloss mit guten Gründen eine ganze Menge haben, aber ich finde, dieser Ort funktioniert tatsächlich. Und er ist ja auch gedacht als so ein Ort für Dialoge der Kulturen. Jetzt hast du schon geschildert, dass das alles entstanden ist mit der Zusammenarbeit oder in Zusammenarbeit mit eben Vertretern der Communities aus Thailand, aus Argentinien, Nigeria, Vietnam, Brasilien. Wie macht sich das vielleicht auch jenseits der Filmvorführung noch bemerkbar? Also ihr habt auch richtig noch so ein Rahmenprogramm mit Essen und Trinken, glaube ich sogar, ne?
Ja, also ich finde immer, wenn man einen indischen Film zeigt, muss man nicht indisches Essen zeigen. Wir versuchen da jetzt nicht so ein Ethno-Folklore-Festival rauszumachen. Was wir aber machen, ist ganz bewusst sehr eng zusammenzuarbeiten mit Multipliern, Social-Media-Aktivisten. Und so mein persönliches Highlight ist immer, wenn wir Flyer, die wir haben, wenn ich zum Dong Suan Center fahren kann und dann alle Leute anquasseln kann, ob sie nicht Lust haben, diesen thailändischen oder den vietnamesischen Film zu sehen und darüber so in Kontakt zu kommen. Und da gab es letztes Jahr so einen ganz tollen Moment. Da habe ich mit einer Frau mich so gut verstanden, dass wir Telefonnummern ausgetauscht haben. Dann kam sie auch zum vietnamesischen Film, wusste vorher, wo ist denn das Humboldt-Forum und so. Und dann kam sie, hat mich angerufen und hat dann gesagt, ach, ich wusste ja gar nicht, dass wir in Berlin so ein großes vietnamesisches Zentrum mitten in der Stadt haben.
Toll.
Also das sind so Momente, wo ich denke, ui,
stark.
Das ist toll, wenn das Humboldt-Forum als sowas genutzt wird, wo sich die Communities eben willkommen fühlen und ins Gespräch kommen über Filme.
Dorothy, du machst dieses Festival jetzt schon zum dritten Mal als Kuratorin und du bringst eine ganz langjährige Erfahrung mit als Kuratorin bei der Berlinale. Du warst beim Dubai International Film Festival. Was ist es, was dich vielleicht persönlich fasziniert an diesem Blick auf die Kassenschlager anderer Länder?
Ich finde, dass das Tolle ist, dass man auf einmal anfängt, drüber nachzudenken, was ist da eigentlich los? Ich nehme mal den argentinischen Film, den wir zur Eröffnung zeigen. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Mal abgesehen davon, dass das ein ganz toller Film ist, wo man so rasende Jockeys auf diesen Rennpferden, also auf der großen Leinwand, das ist wirklich ein Genuss. Also der Film ist einfach für sich ganz toll. Aber warum mit Argentinien? Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das, weil wahrscheinlich, wenn man in diesem Land lebt mit Milei als Präsident, kommt einem oft die Wirklichkeit gar nicht mehr wie wirklich vor. Und das ist etwas, wo ich mir vorstellen könnte, das weiß ich aber natürlich nicht, das erfahren wir hoffentlich im Gespräch mit dem Drehbuchautoren, der kommt, dass so eine neue Beschreibung von Wirklichkeit, bin ich jetzt eigentlich noch lebendig oder bin ich schon tot? Bin ich ein Geist? Wo bin ich? Wie kann ich von meinen Verfolgern verschwinden? Wie kann ich meine Freundin wieder erobern? Also diese Wirklichkeitsverzerrung, das ist etwas, was, glaube ich, in Argentinien ganz viele Leute angekickt hat bei diesem Film.
Und wenn du sonst auf dieses Festival blickst, vielleicht noch so 2, 3 Empfehlungen, auf die du besonders gespannt bist?
Ja, also wir haben den Queen Latifah aus Nigeria. Nigeria ist ja auch so ein interessantes Land. Das wissen vielleicht viele nicht, aber in Nigeria werden zahlenmäßig die meisten Filme auf der ganzen Welt gemacht, mehr sogar als in Indien. Und diese Filme kommen halt nicht zu uns. Es gibt so einen sehr agilen, sehr aktiven Distributor, Verleiher, der immer so von so einer gläsernen Wand spricht. Warum kommen diese Filme bei uns nicht hin? Das hat was mit Humor zu tun. Okay. Vielleicht auch komme ich da nochmal auf deine Eingangsfrage zurück. Humor reißt schwer im Kino, aber es lohnt sich sowas. Diesen Witz, der in Nigeria, glaube ich, was auch mit Überlebensstrategie zu tun hat, in diesem Film dargestellt zu sehen. Plus, es ist eine Augenweide, die goldenen Möbel, die fantastischen Inneneinrichtungen, die tollen Autos. Ja. Center of Excellence, Lagos at its best in Queen Latifah.
Schön. Ja, Mensch, also du hast uns auf jeden Fall große, große Lust gemacht, Dorothee Wenner, mit Einblicken über das Festival Box Office Around the World 2025. Das findet an 2 Wochenenden im August statt im Schlüterhof des Humboldt-Forums Berlin. Und Eintritt, ja, 10 Euro. Ich glaube, ermäßigt 5 Euro. Und alle weiteren Informationen und das komplette Programm finden Sie auf berlin.de. Dorothee, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Und ich wünsche viel Erfolg.
Dankeschön.
Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.